Ein Großteil unserer Galaxie hält die Stamm für Monster und gefühllose Wesen. Gefühllos sind sie ganz gewiss, Monster aber keine. Sie handeln einfach nur rational und folgen einer inneren Programmierung und ihr gnadenloses Vorgehen lässt sie oftmals als Monster erscheinen. Aber die Stamm sind vielschichtig und in Kasten aufgeteilt, von denen jede ihre Aufgabe hat. Auch gibt es interessante Begebenheiten zu ihrem Körperaufbau und Verhalten. Die Stamm sind eine nicht humanoide Lebensform. Ihr physikalischer Aufbau besteht zum größten Teil aus einer Art Muskelmasse. Ein Skelett wie bei humanoiden Lebensformen ist nicht vorhanden. Um sich fortzubewegen, werden die Muskeln angespannt. Dadurch wird auch der Eindruck erweckt, als würden die Stamm eher schweben als gehen. Die Organe befinden sich wie bei den meisten Lebensformen in der Mitte des Körpers. Sie sind durch weitgehend verhärtete Muskelgruppen geschützt. Durch Untersuchungen wurde herausgefunden, dass die Organe geringe Dosen an injiziertem Sauerstoff verarbeiten können. Ab welcher Menge es zum Tod führt, konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Lunge der Stamm arbeitet weitestgehend wie die humanoider Lebensformen. Sie wandelt den Wasserstoff um und versorgt damit den ganzen Kreislauf. Die Blutzirkulation wird durch 5 Herzen aufrechterhalten. Das Hauptherz sitzt knapp unter dem Kopf der Stamm. Die 4 etwas kleineren Herzen sitzen jeweils in der Mitte der Arme und Beine. Durch die höhere Schwerkraft auf ihrem Planeten und an Bord ihrer Schiffe würden sie sonst eine stark verminderte Leistungsfähigkeit aufweisen, da das Hauptherz alleine den Körper nicht den Anforderungen entsprechend versorgen könnte. Die Verdauungsorgane scheinen nur flüssige und breiige Nahrungsmittel verarbeiten zu können. Im Blut fanden sich außerdem einige halluzinogene Substanzen, von denen wir vermuten, dass sie mit der Nahrung aufgenommen werden und gleichzeitig dem Kontakt mit ihrem Meister dienen. Das Gehirn scheint auf den ersten Blick relativ klein und unterentwickelt. Die Stamm besitzen noch sehr viele ihrer Urinstinkte, die sie treiben. Nach dem Tod arbeitet ein Teil, der, wie wir glauben, hauptsächlich dem Austausch mit dem Meister dient, noch weiter. Inwiefern der Tote dadurch noch Informationen weitergeben kann, konnte von uns jedoch bis jetzt noch nicht näher analysiert werden. Weiter wissen wir nicht, wie genau die Kommunikation funktioniert und können sie somit auch nicht unterbrechen. Bis jetzt wurden die Stamm von unseren Enter-Teams immer nur im Besitz einer Art Schutzhülle entsprechend unseren Raumanzügen angetroffen. Diese Anzüge bieten auch in geringem Maße einen Schutz gegen unsere Blaster. Jedoch hält der Schutzanzug Maleinsäure nicht stand, leider aber auch unsere Schutzanzüge nicht. Somit muss jeder kommandierende Offizier vor einem Einsatz selbst entscheiden, ob die Verwendung der Säure verantwortet werden kann. Das System von Kasten ist nicht unbekannt und wurde schon vor dem Stamm oftmals beobachtet, vor allem bei Insekten und primitiven Lebewesen. Die Schiss zum Beispiel sind jedoch eine hochentwickelte Rasse und leben selbst in einer Art Kastensystem. Die Stamm tun dies ebenfalls und unterscheiden ihre Struktur in 5 Kasten. So gibt es die blaue, die grüne, die rote, die braune und die Königskaste. Wobei die letztere das Oberhaupt der Stamm darstellt, in dem Fall ihren Anführer Metron, und es gibt immer nur einen Anführer unter den Stamm. Alle Angehörigen einer Kaste tragen das Symbol ihrer Kaste in der betreffenden Farbe. Die blaue Kaste wurde einst auf einer Brutstation der Stamm durch das Wolfsrudel entdeckt. Die blaue Kaste stellt die Arbeiter der Stamm. Techniker, Mechaniker, alles was nötig ist, wird durch die blaue Kaste erledigt. Sie halten die Infrastruktur intakt, warten Anlagen, Terminals und übernehmen kleinere Instandsetzungsaufgaben an Jägern und Schiffen. Die blaue Kaste trägt keine Waffen, bis auf ihre Werkzeuge. Und als das Wolfsrudel auf Arbeiter der blauen Kaste stieß, griffen diese mit ihren Werkzeugen an und wehrten sich erbittert. Angehörige der grünen Kaste sind in der Regel Wissenschaftler und die schlauen Köpfe der Stamm. Aber auch die Sternensprecher werden der grünen Kaste zugeordnet. Die grüne Kaste sorgt für die Innovationen innerhalb der Stamm, tüftelt und erfindet oder experimentiert. Gerne nehmen sie für ihre Experimente auch Gefangene. Bisher konnten nur wenige Mitglieder der grünen Kaste verhört werden, da sich die meisten auf dem Mutterschiff aufhalten und dort ihre Forschungen betreiben. Es gibt nur wenige planetare Einrichtungen der grünen Kaste. Rot steht bei den Stamm für Kampf. Die rote Kaste besteht ausschließlich aus Kriegern aller Art und Fraktionen innerhalb der Stamm. Hier werden Soldaten, Piloten, Schützen und so weiter ausgebildet. Die rote Kaste bildet im Grunde die zweite Grundsäule der Stamm. Sie sorgen dafür, dass feindliche Planeten schnell und effizient erobert und zur Aufzucht vorbereitet werden können. Aus den besten Kämpfern der roten Kaste werden besondere Exemplare ausgewählt und in die braune Kaste erhoben, die Elite der Scum. In die braune Kaste erhoben zu werden, gilt als die größte Ehre für Krieger der Scum. Wie bereits erwähnt, werden besondere Exemplare aus der roten Kaste in die braune Kaste erhoben und zu besonders starken Individuen ausgebildet. Sie erhalten besondere Ausrüstung oder andere Zugeständnisse an ihre Fähigkeiten. Man ist bisher nur wenigen Mitgliedern der braunen Kaste begegnet. Sie traten in großer Zahl im imperialen Palast auf Coruscant auf und bei der Suche nach dem Imperator leisteten sie heftigen Widerstand. Ansonsten scheint ihre Zahl begrenzt zu sein. Und sollte es noch Überlebende ihrer Art geben, so werden sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit an Metrons Seite als Leibwache aufhalten. Die Königskaste stellt das Oberhaupt der Scum. Das heißt also, dass der derzeitige Anführer immer aus der Königskaste herausstammt. In die Königskaste kann jeder aus den anderen vier Kasten gelangen. Dazu muss das betroffene Individuum aber etwas Außergewöhnliches geleistet haben oder wurde durch die Mitglieder der Königskaste auserwählt. Im Grunde ist der Begriff Königskaste nicht ganz richtig. Vielmehr befinden sich in der Königskaste die Edelleute der Scum, quasi der Adel. Die Plätze in der Kaste sind begrenzt. Und so kann immer nur ein neues Mitglied aufgenommen werden, wenn ein Platz frei geworden ist. Mitglieder dieser Kaste üben ihre früheren Tätigkeiten nicht mehr aus, sondern stehen dem eigentlichen König beratend zur Seite. So viel in kurzer Zusammenfassung zu den Kasten. Was hier nicht erwähnt wurde, ist die Komplexität der Scum und das soziale Untereinander, welches in jeder Kaste manchmal extra auftritt und für weitreichende Spannungen und Ereignisse unter den Scum sorgt. Die Erklärung hier kratzt lediglich an der Oberfläche. Es bedarf viel mehr Zeit, um die ganze vielschichtige Seite der Scum aufzuzeigen, und trotz ihrer Gefühllosigkeit und dem rationalen Denken überraschen sie uns immer wieder mit Gesten und Handlungen, die man ihnen nicht zutraut. Da nun leider keine lebenden Exemplare mehr in der bekannten Galaxie existieren, können wir aus vielen Details nur unsere Rückschlüsse ziehen. Stimmen? Scum können sprechen, aber sie tun dies äußerst ungerne. Die Aufklärung dieser Frage und viele andere muss ungeklärt bleiben, bis die Scum vielleicht eines Tages zurückkehren, um uns erneut in Angst und Schrecken zu versetzen. Oder aber vielleicht, um von ihnen zu lernen? Wir wissen es nicht, aber vielleicht beantwortet uns die Zeit irgendwann all unsere Fragen. Die Scum. Allgemeines. Die Scum selbst sind nicht einfach nur eine Rasse gefühlloser Wesen, welche in blinder Vernichtungswut durch die Galaxie reisen und alles, was ihnen fremd erscheint, vernichten und zerstören. Wer sich die Mühe macht und genau hinschaut, wird merken, dass die Scum eine vielschichtige Rasse sind mit einer sozialen Struktur und einem Kastensystem. Dieses Datenblatt soll ganz genau über die Scum informieren. Ihre Herkunft, ihre Entstehung, ihre Art und Weise zu denken und wonach sie eigentlich streben. Auch soll darüber berichtet werden, wer sie eigentlich erschaffen hat und warum sie ihre verschwundenen Herren nun suchen. Die aufgelisteten Fakten sind nicht einfach nur ein Hirngespinst imperialer Wissenschaftler, es sind Fakten, die hart erarbeitet wurden. Eine waghalsige Unternehmung aus Gründen des Forscherdrangs oder des Übermutes, mit lebensbedrohlichen Aspekten, unberechenbaren Gefahren und manchmal auch mit fatalem Ausgang. Die Scum sind eine vielschichtige Rasse, ohne Kultur und mit pragmatischem Denken. Gefühle sind ihnen fremd, genauso wie ihnen Freundschaft unbekannt ist. In ihrer Gemeinschaft zählt nicht das Wohl des Einzelnen, sondern das Überleben des gesamten Kollektivs, das nur durch Zusammenarbeit gewährleistet wird. Die Scum folgen einer inneren Programmierung und dienen so ihren Herren. Sie sind eine Geißel, gesandt von ihren Herren und folgen einer Legende, die den Untergang einer ganzen Galaxie auslösen wird, sollten sie jemals ihre Bestimmung erfüllen. Ich hoffe, dass dieses Datenblatt mehr Einblick in das Volk der Scum gewährt und ihre Motive verständlicher macht. Ich bedanke mich besonders bei Kennen, der mir damals vor 3 Jahren die Idee dieser Rasse in den Kopf gesetzt hat, sowie bei allen, die mir grundlegende Tipps gegeben haben und bei der Rechtschreibkontrolle geholfen haben. Don Rettors. Vor Millionen von Jahren. Der Komet zerplatzte in tausende kleiner Teile, welche sich im Orbit des Planeten verteilten und verglühten. Einige größere Brocken stürzten als Sternschnuppen auf den Planeten hinab, einen leuchtenden Schweif hinter sich herziehend. Eine feuerrote Druckwelle hatte sich ebenso schnell im Orbit und der Atmosphäre ausgebreitet und löste sich nun langsam auf, bot aber in den Tiefen der Dunkelheit der Nacht ein schönes Farbenschauspiel. Eine verhüllte Gestalt starrte zum Himmel und schob die Kapuze ihrer dunklen Robe zurück. Ein entfernt humanoides Gesicht wurde erkennbar, rote, pulsierende Adern zogen sich durch dessen Antlitz und ein Schmunzeln umspielte seine Lippen. Er wandte sich ab und kehrte in die Kuppel hinter sich zurück. Die Nacht wurde erhellt von dem weißen Licht. Als würde jemand ein gleißendes Viereck in die Luft schneiden, öffnete sich wie von Geisterhand ein Schott und die Gestalt trat ein. Seine Stirn war von Sorgen gezeichnet. Das Licht erlosch wieder und er wurde in die Tiefen hinabgetragen. Sein Lächeln überspielte nur seine Sorgen. Der Komet war nicht zufällig da. Er war eine Warnung der oberen Zehn. Der Krieg gegen die oberen Zehn lief schlecht und es zeichnete sich die Niederlage ab. Aber noch hatten sie ihre Geheimwaffe. Der Lift raste in die Tiefe hinab und ein leises Piepen machte auf das Ende der Fahrt aufmerksam. Die Gestalt verließ den Lift und betrat eine große runde Halle, welche hell erleuchtet war. An ihren Wänden waren Terminals, Bildschirme und verschiedene Anzeigen untergebracht und überall standen ebenfalls verhüllte Gestalten, die unterschiedliche Tätigkeiten ausführten. In der Mitte der Halle befanden sich vier Untersuchungstische, auf denen vier massige Gestalten lagen. Metron beachtete sie nicht weiter und bewegte sich auf den großen Panoramaschirm zu und stoppte dort. Auf ihm war die Entstehung einer riesigen neuen Galaxie zu erkennen, eingeschlossen von einem dichten Gürtel aus Asteroiden und Gestein. Und sie hätten diese monumentale Aufgabe gemeistert. Und das war auch der Grund des Krieges. Die oberen Zehn, ihre ehemaligen Schirmherren, hatten verboten, diese Galaxie aus Gründen der Unterhaltung zu erschaffen, um darin mit ganzen Völkern zu experimentieren. Aber die einstigen Kinder hatten sich geweigert, auf die oberen Zehn zu hören, sich abgespalten und sich die Herren der Ordnung genannt. Und ihr Zulauf war gewaltig gewesen. Aus dieser Abspaltung heraus entstand der erste Krieg, der in dieser Galaxie je ausgefochten worden war. Aber nun war ihre Zahl dezimiert. Sie hatten sich selbst überschätzt und arbeiteten mit dem Mut der Verzweiflung an ihrer letzten Rettung. Metron blickte zu den Untersuchungstischen. Sie hatten ihre neue Waffe auf den Namen Skam getauft, in Anlehnung an ihren verstorbenen Anführer. Er hatte den ersten Schritt getan und die Abspaltung vorangetrieben. Das war vor 5 Jahren gewesen. Wie groß ihre Ziele doch gewesen waren. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Die Erde erbebte und ein Rumoren ging durch die Halle. Die Zentrale wurde in rotes Licht gehüllt und ein Alarmsignal ertönte lautstark. Hektisch rannten die anderen auf ihre Position, Statusmeldungen wurden durchgegeben und auf dem Bildschirm zeichneten sich die ersten Bilder ab. Verteidigung wurde ausgeschaltet. Mehrere Asteroiden sind auf die Oberfläche gestürzt. Stationen 1, 2 und 4 sind vernichtet. Die Erde bebte weiter und einige Risse zeigten sich in den Wänden. Metron presste sich an die Konsole, als die Halle erneut bebte, und starrte auf die Anzeigen. Waldbrände auf den östlichen Kontinenten, sie bombardieren den ganzen Planeten und die Verteidigungssysteme sind deaktiviert worden. Metron drehte sich um. Sein Gesicht war von Angst gezeichnet. Wie konnten sie plötzlich das System ausschalten? Ein Verräter? Eine Explosion ertönte und ein riesiger Brocken stürzte von der Decke und begrub zwei der Untersuchungstische unter sich. Grünes Blut floss langsam darunter hervor, Metron wurde nach vorn geschleudert und etwas knallte gegen seinen Kopf. Und Dunkelheit umhüllte ihn. 5000 vor Yavin. Uralte Schriften zeugen von den Herren der Ordnung, die sich selbst in einem vernichtenden Krieg geworfen hatten und dabei fast ihre eigene Rasse auslöschten. Diese Schriften wurden auf vergessenen Welten im Outer Rim gefunden, durch die Explorerflotte und verschiedene Scout-Schiffe eingesammelt und aufgearbeitet, um sie durch das Expertenteam um Dr. Estreum auswerten zu lassen. Die Schriften besagen, dass vor Millionen von Jahren einst eine Rasse außerhalb der heutigen bekannten Galaxie lebte, in einer Zeit, in der unsere eigene Galaxie sich gerade in der Entstehung befand. In Basic übersetzt, würden wir diese Rasse als die oberen Zehn betiteln. Der Sinn dahinter lässt sich aber nicht erschließen, was allerdings auch auf Probleme in der Übersetzung zurückgeführt werden kann, da nicht jedes Wort immer denselben Sinn ergibt. Es gab bei den oberen Zehn eine innere Krise, die zu einer Abspaltung führte, wodurch der erste dokumentierte Krieg in der Galaxie ausbrach. Was zu diesem Krieg führte, lässt sich nur erahnen, aber im Zweifelsfall sind es wie so oft Interessenkonflikte. 5000 vor Yavin erwachte Metron in staubiger Tiefe, irgendwo im Outer Rim, auf einem zerstörten Planeten, der verseucht und kahl war. Diesen Planeten entdeckten imperiale Scoutschiffe im Zuge der Operation Exodus, angelockt von einem fremden Funkspruch, der sich immer und immer wiederholte, und das seit 5000 Jahren. Auf dem Planeten fanden die Teams alte verlassene Ruinen sowie eine Bibliothek mit Datenträgern, Schriftrollen und vielem mehr. Sie sammelten die Informationen ein und verließen die Welt, und ein wissenschaftliches Team unter Leitung von Dr. Estreum rekonstruierte die damaligen Vorgänge. Metron erwachte also und fand sich in einer zerstörten und fremden Umgebung wieder. Eigentlich war es derselbe Raum, in dem er sein Bewusstsein verloren hatte. Aber dennoch war alles anders. Trümmerstücke lagen herum, zersplitterte Schirme und eine dicke Staubschicht zierten die ganze zerstörte Halle. Und noch etwas war anders. Er atmete keine Luft mehr. Nein, er atmete ein Wasserstoffgemisch ein, das den Raum in ein dunkles Grün hüllte. Die Luft war ziemlich abgestanden. Metron sah sich um. Es gab kaum Licht und er stapfte schwerfällig und noch schwach durch den Raum. Dabei zertrat er Trümmerstücke und hier und da Gegenstände, die sofort zu Staub zerfielen. Einer inneren Eingebung folgend lief er durch die Trümmer und stolperte schließlich in einen erleuchteten Gang. Auch hier schwebte Wasserstoff, welcher hier ebenfalls grün war, jedoch bedeutend heller und ihn mit einer frischen Kraft versorgte. Metron muss damals sehr schwach gewesen sein, denn er bemerkte nicht einmal, dass an seinem Körper überall Schläuche heraushingen. Bei seinem Erwachen stapfte er einfach los und riss allerlei medizinische Anschlüsse von sich, ohne die Schmerzen zu bemerken. Sein benebelter Geist nahm sie gar nicht erst wahr. Der Gang endete nach einigen Metern. An einer großen Wand stand eine gläserne Vitrine, in ihr enthalten ein Schriftstück von größter Schönheit. Sie wurde von mehreren unsichtbaren Strahlern beleuchtet. Das vergilbte Papier füllte die Glasvitrine mit einem dumpfen Schein aus. Worte in seiner Sprache waren auf ihr geformt. Seine Faust zertrümmerte die Scheibe. Metron griff hinein, holte die Schriftrolle heraus, entrollte sie und fing an zu lesen. Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen und er stürzte auf die Knie. Über seinen Rücken lief eine warme Flüssigkeit hinab und verteilte sich unter ihm auf dem Boden. Er stöhnte laut, als der Sinn dieser Zeilen in seinen Verstand kroch und sein Wehklagen hallte noch lange durch den toten Raum. Diese Beschreibung wurde nachträglich von Dr. Estreum eingefügt, als er ein persönliches elektronisches Notizbuch von Metron entdeckte, in dem dieser über sein eigenes Erwachen schrieb. Und so verstrichen die Tage, während Metron sich erholte. Es war nicht alles zerstört, wie er zunächst gedacht hatte. Nein, man hatte ihm eine der Erholung dienende Stätte eingerichtet, ausgestattet mit allem, was er brauchte. Er verdaute nur langsam die Zeilen, die ihm sein Freund auf der Schriftrolle hinterlassen hatte. Aber er würde sie befolgen und alle Überlebenden suchen, um eine neue Zivilisation aufzubauen. Dabei entging ihm nicht, dass in den letzten Millionen Jahren scheinbar eine Menge passiert war. Ihre Vorhaben, eine eigene Galaxie zu erschaffen, hatte interessante Form angenommen. Hunderte von Völkern hatten sich entwickelt. Ein riesiges Reich hatte sich gebildet, das den Großteil beherrschte. Aber ein Krieg zeichnete sich ab, ausgetragen von Schachfiguren mit immensen Kräften, und es würde interessant werden, herauszufinden, wieso diese sich entwickelt hatten. Bald würde er wieder in dieses Machtspiel eingreifen. 4000 vor Yavin. Zu zehnt waren sie in Metrons Domizil zurückgekehrt. Die zerstörte Halle existierte wieder, wenn auch nur notdürftig aufgeräumt. Die Trümmer an den Rändern existierten nach wie vor. Bei einer einzigen Berührung jedoch würden auch sie zu Staub zerfallen. Sie standen in dem Raum und sahen sich um. 1000 Jahre waren seit Metrons Erwachen vergangen. Er hatte 1000 Jahre benötigt, um sie alle zu finden. Keiner sprach. Schweigen erfüllte den Raum, so wie es die letzten 1000 Jahre schon gewesen war. Sie alle trugen Raumanzüge, da Sauerstoff für sie tödlich war. Die Ironie des Schicksals war dafür verantwortlich, dass sie nun hier zu 10 standen. Weitere Mitglieder ihrer Rasse konnten sie nicht finden, und so wollten sie endlich mit ihrem Werk beginnen. Dumpfe Schritte ertönten und eine riesige, massige Gestalt, gehüllt in einen Kampfanzug, betrat den Raum. Es war Scar, ein Skam, genau genommen der Anführer der Skam und wiedererweckt, um ihnen, den Herren der Ordnung, zu dienen. Sie brauchten Welten, um zu leben, und sie hatten die nötige Technologie, um auch ihren Fortbestand zu sichern. Scar sollte, wie wir heute wissen, noch eine gewichtige Rolle in der Geschichte unserer Galaxie spielen. Und schon damals, vor 4000 Jahren, tat er dies im Auftrag seiner Meister. Zusammen verließen sie diesen Ort und versiegelten ihn. Sie würden nicht mehr zurückkehren, denn hier war das Unaussprechliche begangen worden und dieser Makel sollte nicht mehr zur Sprache kommen. Sie würden den Code eines Tages entschlüsseln und alles rückgängig machen. Metron blickte zum Himmel und dieser Anblick ließ ihn immer wieder erschaudern. Gleichzeitig durchflutete ihn ein Gefühl von Macht, wenn er das Schauspiel beobachtete. 1000 Jäger der Skam verdunkelten den Himmel. Sie zogen ihre Bahnen, bereit über jeden herzufallen, der die Herren der Ordnung angriff. Jeder Einzelne wurde zu seinem Schiff gebracht. Eines jedoch hatte niemand bemerkt. Es lief nunmehr seit über 1000 Jahren ein Notruf von einst, als die oberen 10 angegriffen hatten, und dieser sollte bis in die Gegenwart bestehen, um die Galaxie auf diese Geschichte aufmerksam zu machen. Weiter steht geschrieben, die letzten 10 verteilten sich in der heutigen Galaxie, um die politischen Geschicke anderer Völker zu leiten und kein Ungleichgewicht zu erschaffen. Dies gipfelte in der Zerschlagung der ersten Republik, welche vor 25.000 Jahren geboren wurde und immer wieder Erschütterungen durch innere Krisen und Kriege erleben musste. Viele weitere Beispiele lassen sich sicherlich in der Geschichte finden. Bei genauerer Betrachtung kann man erkennen, dass Konflikte geschickt durch Unbekannte geschürt und zum Ausbruch gebracht wurden. 3900 vor Yavin. Die Aktivitäten der Herren der Ordnung zeigten Wirkung. Seit 100 Jahren hatten sie nun in das galaktische Spiel eingegriffen und Krise auf Krise folgte, während man an anderer Stelle Unterstützungsarbeit leistete und immer mehr Planeten und Völker in den Kreis der Raumfahrer eintraten. Da sie quasi nur durch Gewalteinwirkung sterben und sie ein normaler Tod erst nach langer, langer Zeit ereilt, wurde ihre Planung auch auf viele Jahrtausende ausgelegt. Scar wurde mit seinem Volk in einen bisher unbekannten Cluster geschickt. Weit entfernt von der bekannten Galaxie sollte er sich dort ein eigenes Reich aufbauen und jederzeit auf Abruf bereitstehen. Ein Rätsel blieb für die Herren der Ordnung lange Zeit ungelöst. Jedem ist bekannt, dass jedes Lebewesen von Midichlorianern durchströmt wird, die bei einigen für sonderbare Reaktionen sorgen, wodurch Jedi und dunkle Jedi entstanden. Befand sich nun ein Herr der Ordnung in der Nähe eines machtbegabten Lebewesen, so fühlte dieser sich unwohl und sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Die Macht war ihr Feind und als Reaktion darauf wurden antimachtsensitive Wesen erschaffen, heute bekannt unter dem Namen Isalamiri. Ihre wahre Herkunft durch die Herren der Ordnung ging im Schleier der Zeit verloren. 3800 vor Yavin. Während Scar den Cluster besiedelt und ausgebaut hatte, wurde eine Flotte in den Outer Rim entsandt, um dort Karten anzufertigen und die Planeten zu kartografieren. Dabei traf seine Flotte auf einen Gegner, der die Galaxie eines Tages heimsuchen sollte, vielleicht noch brutaler als die Skam es taten. Scar brauchte Lebensraum, wie auch seine Meister Lebensraum benötigten. Es gab nur wenige natürliche Welten, die eine Wasserstoffatmosphäre aufweisen konnten, und so ersann man Wege, um die vorhandenen Planeten auf die eigenen Bedürfnisse hin anzupassen. Durch die zurückgelassene Technologie wurden spezielle Terraforming-Schiffe entwickelt, die Planeten in kurzer Zeit in Wasserstoffwelten verwandelten. Während der Erfassung der Galaxie wurden bei jedem Planeten die Ursprungswerte für Flora und Fauna festgehalten und archiviert, sowie die Zusammensetzung der Atmosphäre und Besonderheiten der Natur. All dies wurde ins Kleinste eingelagert, Man könnte dies auch als Sammelwut von Verrückten bezeichnen. Schließlich prallte Scars Flotte auf die Yuuzhan Vong. Genau genommen war es eine Invasionsflotte, die sich in einem abgelegenen Sonnensystem am Rande des Outer Rims gesammelt hatte. Der erste Kontakt war äußerst kurz und brutal. Mehrere Kreuzer der Skam wurden kurzerhand vernichtet und zu Schlacke verwandelt. Daraufhin wurden Geschwader ausgeschickt, um die näheren Systeme zu untersuchen und brauchbare Planeten zu finden. Auch hier ging es damals nur um neuen Lebensraum. Leider geht aus Metrons Aufzeichnungen nicht hervor, was genau die Yuuzhan Vong mit den Welten machten. Aber augenscheinlich ernährten sie sich von den Planeten oder pflanzten diese an. Die Übersetzung muss hier sehr kritisch betrachtet werden. Gleiches gilt für die Namen dieser Rasse. Scar teilte umgehend Metron seine Beobachtungen mit und er bekam alle Freiheiten, um die Yuuzhan Vong auszuschalten. Metron und die anderen Überlebenden widmeten sich den inneren Angelegenheiten der bekannten Galaxie und wollten sich nicht mit dieser Bedrohung beschäftigen. Ein Krieg entbrannte im Outer Rim, der die Schlachten der heutigen Zeit in den Schatten stellte. Planeten wurden besetzt und ausgebaut, Brückenköpfe errichtet, Flottenzentren und Kampfstationen gebaut. Brutstätten der Skam und der Vong entstanden und beide Seiten leisteten sich einen Kampf bis zum letzten Mann. Die Fronten hatten sich klar gebildet. Ein Problem für Scar bestand darin, dass er keinerlei Informationen über die Vong besaß. Er wusste nicht, woher sie kamen, wie viele sie waren und ob Metron über sie Bescheid wusste. Die Anfragen an seinen Herrn wurden meist abgelehnt. Nur einmal, als Scar in einem Bericht die Meldung machte, dass die Vong ihre Schiffe nicht auf herkömmlichem Weg herstellen und die Formen der Flora und Fauna eines Planeten ähnlich waren und durch ihre Konsistenz extrem widerstandsfähig waren, reagierte er und teilte Scar mit, dass diese Rasse ihm völlig fremd sei und nicht von hier stammen könne. Wie jeder Krieg forderte auch dieser seine Opfer, und so wurden Planeten zerstört, verbrannt und in Schutt und Asche gelegt. Dabei hatten die Skam den Nachteil, dass eine Wasserstoffatmosphäre leicht entzündlich war und so in den ersten Tagen des Krieges einige Planeten buchstäblich in Flammen standen und bei äußerster Gewaltanwirkung verheerende Schäden erdulden mussten. Aber auch die Vong mussten einsehen, dass die Kräfte nicht ausreichten, um die Skam zu binden und aufzuhalten. Dazu war ihre Streitmacht einfach nicht imstande. Hier wurde die Schwäche der Vong sichtbar. Sie vermochten es kaum, die Skam an allen Fronten zurückzuwerfen, und so wurden sie langsam aber sicher zurückgedrängt. Übrig blieben meist nur leere Gesteinsbrocken und tote Höhlen lebloser Planeten. Vereinzelt setzten die Yuuzhan Vong Superwaffen ein und zerstörten Planeten, um die anrückenden Skam aufzuhalten. Bei einem weiteren Überfall auf einen Flottenstützpunkt der Vong wurden schließlich Gefangene gemacht und gleichzeitig gelangten die Skam an wichtige Daten über die Invasoren, welche das Kriegsende einläuteten. Die Flotte der Vong im Outer Rim stellte im Grunde nur eine Vorhut dar, die die Aufgabe hatte, Sonnensysteme in Besitz zu nehmen, diese zum Lebensraum für die Vong umzugestalten und somit die Grundlage für weitere Operationen zu schaffen. Die Vong planten eine Invasion der bekannten Galaxie. Als diese Erkenntnis zur Gewissheit wurde, war sich Scar seines Sieges sicher. Die Vong hatten kaum Nachschub und der wenige Nachschub, der selbst produziert wurde, brauchte in diesem Stadium einfach zu lange, um sich komplett entfalten zu können. Scar verfügte über einen kompletten Cluster. So konnte er beliebig viele Schiffe nachbauen lassen und da die Skam mehrere hundert Eier legten, stellte selbst der Personalnachschub in dieser Situation kein Problem dar. Die letzten Welten fielen unter dem Geschützfeuer der Skam, verbrannt und zerstört, verstrahlt und zertrampelt, gezeichnet von den Einschlägen der Granaten wurden sie zurückgelassen, ohne Leben und sollten in der Gegenwart wiederentdeckt werden als stumme Mahnmale und Zeitzeugen, die vor zu viel Ehrgeiz warnen. Der letzte Sturm der Skam auf die Vong sollte jedoch kein Spaziergang werden. Die Streitkräfte der Vorhut befanden sich im Sammelsystem und diese waren noch immer eine Gefahr, die man nicht einfach ignorieren konnte. Als die Schlacht begann, zeigten die Vong ihre wahre Kraft und fegten die ersten Wellen der angreifenden Skam einfach weg, als wären sie nichts. Aber die Skam für ihre erdrückende Übermacht bekannt, warfen immer wieder Welle um Welle in die Schlacht, bis schließlich die bioorganischen Schiffe der Wong bis auf das letzte zerstört wurden und die Planeten im Feuersturm fielen. Die Koordinaten zu diesem System sind verloren gegangen. Sollte man das System erneut entdecken, dürfte sich dort der größte Schiffsfriedhof der alten Zeit verbergen. Laut Metrons Aufzeichnungen wurde so eine Invasion der heutigen bekannten Galaxie abgewehrt, indem die Skam die Pläne der Yuuzhan Vong empfindlich gestört hatten. 3000 vor Yavin. Die Herren der Ordnung agierten in der bekannten Galaxie stets im Verborgenen und spielten geschickt Parteien gegeneinander aus, um stets ein gewisses Gleichgewicht zu wahren. Sie hatten die Galaxie als ihr Schachbrett auserkoren und verschoben im Geiste ihre Spielfiguren, um so gewisse Ziele zu erreichen. Dazu gehörte es auch, machtbegabte Wesen zu vernichten, Wesen, die ihnen gefährlich werden konnten. Sie hatten sich darauf geeinigt, nie eine Partei zu stark werden zu lassen. Die totale Übermacht einer Seite könnte auch ihnen gefährlich werden und außer Kontrolle geraten. In gewisser Weise verschaffte es ihnen auch eine perverse Befriedigung, über andere herrschen zu können, ohne dass jene etwas davon merkten. Aber wie schafften die Herren der Ordnung es eigentlich, ganze Regierungen und Anführer zu beeinflussen? Sie selbst besaßen ähnliche Kräfte wie Jedi oder dunkle Jedi. Es waren geistige Kräfte mit ungewöhnlichen Fähigkeiten. Dazu gehörte die geistige Beeinflussung denkender Wesen oder die Fähigkeit, sich selbst zu verbergen und zu schützen. Diese Fähigkeiten waren eine Eigenschaft ihrer ganzen Rasse und wurde nur von den Anhängern der oberen Zehn übertroffen, welche eine Mutation der eigenen Art darstellten und über weitaus größere Fähigkeiten verfügten. Aber ihre Kräfte sind dennoch nicht mit denen der eigentlichen Macht zu vergleichen, da sie auf anderen Prinzipien basieren. Hier tat sich nun das eigentliche Problem auf. Jedi oder andere machtbegabte Wesen waren in der Lage, einen verschleierten Geist, beeinflusst durch die Herren der Ordnung, zu erkennen und die Verbindung bis zum Ursprung zurückzuverfolgen. Denn wenn sich die Herren der Ordnung ihrer Kräfte bedienen, hinterlassen sie ein Muster, das für Normale nicht wahrnehmbar ist und bei einer geistigen Verbindung immer die eigene Körpersignatur im Beeinflussten zurücklässt. Sobald dann die Herren der Ordnung der Macht ausgesetzt wurden, vernebelte sich ihr Geist. Sie verloren ihre kompletten Fähigkeiten, den Verstand und taten Dinge. 3000 vor Yavin schließlich entdeckte Scar einen Planeten von äußerster Fruchtbarkeit und noch etwas anderes. Er ließ seine Schiffe in den Orbit eindringen und verspürte eine geistige Verbundenheit, eine Verbundenheit, die von dem Planeten selbst ausging oder von dem, was auf ihm lebte. Die Sternensprecher entsprachen in ihrer DNA genau den Stamm, sowie den Herrn der Ordnung, und es war für Metron schnell klar, dass dies kein Zufall war. Die Sternensprecher gehörten ebenso in den Plan der oberen Zehn wie auch ihre eigene Veränderung. Die Sternensprecher waren äußerst machtvoll. Sie konnten starke geistige Schutzbarrieren errichten und wurden kurzerhand von den Herren der Ordnung dafür eingesetzt. Und noch etwas. Sie waren ausgezeichnet in der kollektiven Beeinflussung. Sie wurden auf Schiffe der Skam gebracht und kontrollierten fortan nun das gemeinsame Vorgehen der Flottenteile, was die Skam selbst äußerst effektiv machte, aber das individuelle Denken endgültig abschaltete. Sie waren der perfekte Schutz gegen Jedi und Sith, wobei dieser Schutz zweifelhaft war, denn er bestand darin, jene zu täuschen, die herausgefunden hatten, dass jemand beeinflusst worden war. Wenn ein Jedi oder Sith dies herausgefunden hatte, wurde er von den Sternensprechern auf eine entsprechend falsche Fährte gelockt und in die Irre geführt. Sollte der Jedi oder Sith sich dessen aber bewusst werden, hatte er sofortigen Kontakt zum Sternensprecher und konnte ihn über diese Verbindung per Gedankenschlag töten. Scheinbar aber gab es immer wieder einzelne Sternensprecher, die sich ihrer wahren Bedeutung bewusst wurden und den Freitod wählten. Metron schreibt weiterhin, dass es ihnen nie gelungen sei herauszufinden, was diese Sternensprecher entdeckten, denn dies wäre ein wichtiger Schritt gewesen, um die Manipulation durch die oberen Zehn aufzuheben. Das beste Beispiel ist eine Schlacht der Neuzeit von Grand Admiral Keston gegen die Skam. Ein Sternensprecher nahm Kontakt zu einer Dark Jedi auf und forderte sie auf, ihn zu töten, was sie auch tat. Die Schlacht war gewonnen, die Skam inaktiv und ohne Regung. Diese Verfahrensweise führte schließlich auch zum Sieg bei Corellia 12 nach Endor. 2000 vor Yavin. Die Zeit verstrich ohne große Vorkommnisse und von den einstigen Schlachten und Ereignissen im Outer Rim sollte, bis zur Entdeckung dieser Aufzeichnung, die Galaxie nichts erfahren. Metron und sein Volk mischten sich immer stärker in die Belange der Galaxie ein und vermochten es immer wieder, ihre eigenen Pläne umzusetzen. Scar hatte genug Lebensraum erschlossen, um das Volk der Skam zu vergrößern und konnte die meisten Gefahren problemlos meistern. Schließlich wurde Metron auf eine Erscheinung aufmerksam, die keines natürlichen Ursprungs war. Seine Aufmerksamkeit galt dem Corellian System, insbesondere der Centerpoint Station. Erbaut von einer unbekannten Rasse, bot es für viele Raumfahrer und Völker große Geheimnisse, die es zu erforschen galt. Metron war schnell klar, als er die Station erblickte, woher sie stammte. Die Hüllenstruktur gab ihm den ersten Anhaltspunkt dafür, und als er tiefer in die Station eindrang, wurden die Hinweise auf ihre Erbauer immer offensichtlicher. Als sie durch die oberen 10 verändert wurden, wurde den Skam sowie den Herrn der Ordnung ein Code in die Gene eingepflanzt, den es zu entschlüsseln galt. Trotz all ihrer Technik war es ihnen bisher nicht möglich gewesen, den Code auch nur annähernd zu verstehen. Er war derart komplex verschlüsselt, dass jeder Versuch scheiterte. Sollte es ihnen doch gelingen, würde Metron wissen, was zu tun war. Die Centerpoint Station erfüllte mehrere Zwecke. Sie besaß die Möglichkeit, das Sonnensystem abzuriegeln, als Superwaffe zu fungieren und, wie in der Schlacht um Corellia 12 nach Endor bewiesen, auch als Sprungtor zu einer Hyperraumstraße zu agieren. Aber noch etwas gab es dort, einen Rechner, das Gehirn der Station, der in der Lage war, den Code zu entschlüsseln. 1800 vor Yavin. Die vollkommene Stille der Nacht wurde durch das Zischen eines Schotts gestört. Kleintiere schossen in der Dunkelheit im Dickicht davon, während eine kleine Erschütterung durch den Boden lief. Im Dunkel der Nacht erstrahlte hell das Licht einer Schleuse, welche die nähere Umgebung in helles Tageslicht hüllte. Zwei Gestalten bewegten sich die Rampe hinab und betraten die Wiese. Leichter Wind kam auf und erfrischte die warme Sommernacht. Das Schott schloss sich wieder und der kleiner werdende helle Spalt verschwand langsam in der Nacht. Die Ruhe kehrte zurück, während am klaren Nachthimmel die Sterne ein romantisches Bild zeichneten, unterstrichen von zwei Monden.
Die Luft ist atembar. Die Ergebnisse des Bordrechners wurden vom Anzug bestätigt.
Ein Nicken folgte und beide öffneten die Helme ihres Anzuges. Lange, dunkle Haare verteilten sich auf dem Nacken der Frau und ihr Gesicht war durchzogen von roten Adern, während der Mann ein ganz ähnliches Bild bot. Seine Frisur war kurz geschnitten, die Nase kurz und spitz zulaufend.
Lass uns anfangen. Wir sind nicht zum Spaß hier, Thorasch.
Thorasch nickte und kniete sich auf den Boden. Vor ihm lag ein kleiner grauer Koffer, den er öffnete. Ein kleiner Bildschirm war im Deckel eingelassen, während sich im anderen Teil ein Terminal mit allerlei Anzeigen befand.
Metron erwartet Ergebnisse von uns.
Murmelte Scharnier und kniete sich neben Thorasch. Dieser nickte kurz.
Das Vermächtnis der oberen 10 muss gelüftet werden. Metron befürchtet für uns alles Schlimmes.
Shania schüttelte den Kopf und lehnte sich gegen ihren Partner.
Uns geht es doch gut so. Die oberen 10 existieren nur in unseren Legenden. Und was immer sie mit uns getan haben, hat sich bis heute nicht bemerkbar gemacht. Bis auf den Umstand, dass wir keinen Sauerstoff mehr atmen.
Thora tippte ihr liebevoll gegen die Stirn.
Und genau deshalb sind wir hier. Der ganze Planet hier dürfte gar nicht leben. Die Atmosphäre besteht aus Wasserstoff, welches wir ebenfalls einatmen. Aber sieh dich mal um. Die Pflanzen, die Flora, die Fauna, alles müsste abgestorben sein. Aber nichts dergleichen ist passiert. Hier lebt alles. Und Metron sowie die Sternensprecher vermuten hier einen Hinweis der oberen 10.
Er tippte eine Weile auf dem Terminal herum und die Anzeige spuckte verschiedene Werte aus. Thora stellte die Anzeige um und ein 2D-Abbild der Kontinente erschien.
Die Hauptsensoren unseres Schiffes starten gerade einen Scan der Oberfläche.
Beide starrten auf die Anzeige und als nach 5 Minuten nichts passierte, erhob sich Shani und blickte in den Wald.
Da!
Sie blickte zurück auf den Bildschirm, sah aber nichts als die Umrisse der Kontinente, die mit grünen Konturen nachgezeichnet waren.
Was hast du?
Auf dem Schirm gab es ein Echo, aber zu kurz, um es genau anzupeilen.
Sie blickte ihn zweifelnd an.
Aus welcher Richtung?
Er zuckte mit den Schultern und zeigte nach Westen. Zumindest kam es von diesem Kontinent hier. Und die Richtung. Vielleicht ein paar Kilometer. Aber wenn wir das Echo nicht mehr anpeilen können, werden wir ewig suchen, befürchte ich. Shani bewegte sich zum Schiff und holte einen zweiten Ausrüstungskoffer, öffnete ihn und entnahm ihm zwei Gewehre, einige kleinere Handgeräte und Granaten. Sie sicherte ihre Waffen, befestigte die Ausrüstung an ihrem Anzug und reichte ihrem Gefährten den Rest. Danach blickte sie nach Westen. Über den Wald erhob sich ein großer Berg, der sich steil in den Himmel erhob. Sie blinzelte kurz, musterte die Flanke des Berges und bildete sich ein, dunkle Stellen auszumachen und hier und da das Flackern eines schwachen Lichtes.
Ich denke, wir gehen nach Westen. Nimm deine Waffen und prüf deinen Anzug. Dein Schutzschirm muss intakt sein. Vielleicht brauchen wir ihn.
Thorasch klappte den Koffer zu, nahm die Waffen und die restliche Ausrüstung und überprüfte die Sachen. Danach blickte er auf den Chronometer.
Sonnenaufgang in 4 Stunden,
murmelte er und bewegte sich auf den Wald zu. Der Wald war dunkel und der Mond drang nur an wenigen Stellen durch das Blätterdach hindurch. Sie klappten ihren Helm zu und versiegelten ihren Anzug. Der Anzug verfügte über eine Vielzahl an Funktionen. So konnten die Körperwerte überprüft und dem Träger bei Bedarf Medikamente und Injektionen verabreicht werden. So besaß der Helm ebenfalls verschiedene Funktionen, bot Analysen der näheren Umgebung, verfügte über Infrarotsicht, Nachtsicht oder polarisierende Linsen. Trotz ihrer Technik hatten sie es schwer, durch das Dickicht zu kommen. Es gab keine Wege und Trampelpfade von Tieren waren ebenfalls nicht vorhanden. Überhaupt hörte man nur aus den Baumwipfeln das Singen von Nachtvögeln. Nach 2 Stunden Gras, Bäumen und Vegetation erreichten sie einen Fluss, der den Wald in 2 Hälften teilte. Shani blickte nach oben und zu ihrer Überraschung war der Berg näher gekommen als erwartet. Thorasch kniete sich nieder, öffnete seinen Anzug und startete erneut einen Scan. Er runzelte die Stirn und blickte auf. Shani hob ihre Waffe und sah sich um. Abermals ging ihr Blick zum Berg, aber es war nichts zu erkennen. Sie blickte zum Himmel, es dämmerte.
Lass uns weitergehen. Vielleicht werden die Sensoren durch irgendetwas beeinflusst oder die Veränderung des Planeten selbst ist dafür verantwortlich.
Thorasch sah sich zweifelnd um und schloss das Terminal, versiegelte den Anzug und ging voran. Sie durchquerten den Fluss, welcher kaum eine nennenswerte Tiefe aufwies. Shani runzelte die Stirn. Sie bekam langsam Kopfschmerzen und bewegte sich langsamer als vorher. Und auch ihr Gefährte schien dieselben Probleme zu haben. Sie blickte immer wieder überrascht auf, wie nah der Berg gekommen war, und selbst jetzt, wo es schon fast Tageslicht war, erkannte man kaum Details auf der Bergflanke. Es schien, als würde er stets im Schatten halten. Eine weitere Stunde verging und sichtlich erschöpft stolperten beide auf eine Lichtung. Shani kniete sich hin, riss den Helm herunter und rieb sich die Stirn.
Ich verstehe das nicht. Warum reagiert der Anzug nicht?
Thora schwankte in die Mitte der Lichtung und blickte sich verstört um. Die Ränder der Lichtung waren gesäumt von Steinen, die alle dieselbe Form aufwiesen und nach oben hin spitz zuliefen. Er bemerkte Shanis Frage überhaupt nicht, trat auf einen Ast und es krachte laut. Ein Surren ertönte von mehreren Seiten und Steine flogen durch die Luft, trafen Thorasch am Kopf und schickten ihn zu Boden. Shani schrie auf und sprang zu Thorasch, während mehrere kleine gedrungene Gestalten aus dem Wald auftauchten. Sie trugen Speere bei sich, einige andere hatten Schleudern. Die Haut war braun und kleine dunkle Knopfaugen starrten hektisch umher. Shani riss das Gewehr hoch und feuerte einen gleißenden Strahl, traf eine der Gestalten und schleuderte sie in den Wald zurück. Der Rest schrie wütend auf und bevor sie einen weiteren Schuss abgeben konnte, traf sie etwas am Kopf und hüllte sie mit Dunkelheit ein. Schmerzen durchspülten ihren Körper und rissen sie aus der Ohnmacht. Es war fast dunkel um sie herum, nur ein kleines Licht erhellte ihre Umgebung. Shani blickte nach oben und starrte an die Decke. Sie bestand aus Gestein und Dreck. Sie befand sich in einer Höhle. Ihre Arme und Beine waren gefesselt. Sie hob ihren Kopf an und blickte sich um. Sie lag auf einem Podest aus Stein. Ihr Anzug war irgendwo neben ihr auf dem Boden und sie selbst trug nur noch ihre normale Hose und eine Jacke. Die Wände waren gesäumt von Totenkopfschädeln, alle in verschiedenen Formen und von verschiedenen Rassen. Sie legte sich zurück und verspürte plötzlich eine geistige Verbundenheit, die man nur erhielt, wenn man mit den ihresgleichen zusammen war oder mit den Sternensprechern Kontakt hielt.
Aber die Gedankenmuster waren nicht die von Thorasch, sondern ähnelten eher denen der Sternensprecher, und doch waren sie anders.
Wie ich sehe, bist du endlich erwacht, Schlauste deiner Art.
Die gedankliche Verbindung erschreckte sie. Sie kannte es zwar, hatte aber die Telepathie selbst nur wenig benutzt.
Gleich kommen zwei meiner Diener. Sie werden dir die Fesseln abnehmen und wieder gehen. Komm zu mir, dann zeige ich dir dein Schicksal und das deiner Rasse. Die Erfüllung der Prophezeiung lässt sich nicht verhindern.
Die Verbindung brach ab. Wie angekündigt tauchten zwei der Gestalten in der Höhle auf. Sie stellten sich links und rechts von Shani auf, lösten die Fesseln von Arm und Beinen und verschwanden ebenso schnell, wie sie gekommen waren. Shani rieb sich die Knöchel und zog sich den Anzug über. Ihr Gewehr war verschwunden, aber am Gürtel hing immer noch eine der Granaten. Sie lief los. Die Höhle hatte nur einen Ausgang und dieser führte direkt auf eine hohe Empore, die weit in ein grünes Tal hineinreichte. Das Tal war umgeben von einem riesigen runden Gebirge und an ihren Hängen befanden sich überall Hütten, die weit hinausreichten und nur an den Seiten des Berges befestigt waren. Es dämmerte ihr langsam. Die dunklen Flecken und vereinzelten Lichter waren ebenfalls Hütten, nur eben auf der anderen Seite des Berges, und dies war der Berg, auf den sie zugelaufen waren. Überall führten Wege hinauf und hinab. Es herrschte geschäftiges Treiben und die Eingeborenen, Shani bezeichnete sie nun so, blickten sie meist voller Hass an. Sie wandte sich nach rechts und wurde prompt von mehreren Wachen gestoppt. Einer hob einen Speer und zeigte auf die Treppe hinter ihr. Sie wandte sich um und stieg die Treppe hinauf, die auf einen großen, geräumigen Balkon führte. Eine kleine Öffnung führte in den Berg hinein, aber aus ihm heraus drang Tageslicht. Vorsichtig ging sie weiter durch einen schmalen, engen Gang und erreichte eine Biegung. Sie blickte sich um und schrie auf. In einer weiteren großen Höhle war Thorasch, nackt und gefesselt auf einem futuristischen Gestell, das angeschlossen war an Terminals, Gerätschaften und medizinisches Gerät. Thorasch war überzogen mit Schramm und Blutergüssen. Seine Arme teilweise blutig geschlagen und von der linken Hand war ein Finger abgetrennt. Shani lief zu ihm, versuchte ihn vom Gestell zu holen. Es war zu hoch und sie zerrte in einem hoffnungslosen Versuch an seinen Füßen. Sie rutschte auf die Knie und schaute nach oben. Die Sonne strahlte durch ein Loch in die Höhle.
Euer Erscheinen hier bestärkt mich in meinem Wissen, dass die Prophezeiung erfüllt wird.
Ohne dass sie es bemerkte, hatte sich die Person lautlos genähert. Sie blickte ihn an, er war in eine braune, dreckige Robe gehüllt. Sein Gesicht! Ihre Augen weiteten sich, als sie erkannte, was er war. Er lächelte.
Um deinen Gefährten tut es mir leid. Aber er hat das Heiligtum der Eingeborenen geschändet und sie mussten sich rächen. Ich musste lediglich seinen Geist brechen, um an mein Ziel zu gelangen.
Shani blickte ihn verwirrt und verstört an. Von Thorasch kam nur ein leises Stöhnen und Blut tropfte aus seinem Mund.
Verstehst du es noch immer nicht? Nein? Ihr habt einen Krieg angefangen, den ihr nicht gewinnen könnt, mein Kind. Ich bin der Letzte der oberen 10. Mich habt ihr nicht bekommen. Und in den letzten 1000 Jahren konnte sich die Prophezeiung erschaffen und alles für eure Vernichtung vorbereiten.
Shani zuckte zusammen, als er die Worte sichtlich herausschrie. Sie kannte die oberen 10 und dieser hier war nur noch entfernt einer. Sie erhob sich und musterte sein Gesicht. Er lächelte.
Deine Rückschlüsse sind ganz richtig. Ich bin verwandt mit den Sternensprechern, genau wie ich mit dir verwandt bin. Ich bin dein Vater und deine Mutter und ich gebiete über euch, jetzt, wo ich der Letzte meiner Art bin. Wir haben euch erschaffen und wir werden euch wieder vernichten.
Shani blickte Thorasch an, der sie mit leerem Blick anstarrte. Tränen liefen ihr über die Wange.
Methron hätte damals alle Sternensprecher vernichten sollen. Aber die geistige Verbundenheit zu eurer Rasse hat ihn dazu veranlasst, sie in euren Reihen aufzunehmen. Die Sternensprecher sind von mir auf den Tag programmiert, an dem der Code entschlüsselt wird, um die vollständige Vernichtung der von euch erschaffenen Galaxie einzuleiten. Die große Station, die ihr entdeckt habt, war dafür der Weg, und es hätte noch lange gedauert, bis ihr mit der Hilfe der Station den Code geknackt hättet. Aber nun hat euch Methron hierher geschickt, und ich werde alles beschleunigen können.
Er bewegte sich an ein Terminal und aktivierte die ganze Anlage. Das Gestell, an dem Thorasch hing, leuchtete auf und durchflutete ihn mit Licht. Sein ganzer Körper spannte sich an und füllte ihn mit Leben und Energie. Er wurde wach und starrte verwirrt um sich.
Eigentlich war es geplant, den Code von euch entschlüsseln zu lassen. Das Ergebnis dieser Entschlüsselung wäre unendlich viel Macht gewesen. Für euer gesamtes Volk. Und Methron hätte diesen Code ins gesamte System einspeisen lassen und mithilfe eurer Telepathie ins gesamte Volk übertragen. Denn Macht bedeutet Überleben. Aber das alleine wäre nicht weiter schlimm gewesen. Und hier kommen die Sternensprecher ins Spiel.
Er blieb vor Shani stehen und starrte ihr mit seinen hellen, blauen, vor Wahnsinn funkelnden Augen ins Gesicht.
Es ist zwar bedauerlich, dass immer wieder einige Sternensprecher Selbstmord begehen, aber das ist ein Resultat ihrer Programmierung. Sie sind so geschaffen. Sie können erahnen, was ihre eigentliche Aufgabe ist. Aber diese Funktion ist verschleiert und unterdrückt und sollte nur mit Hilfe des Codes freigeschaltet werden. Aber manche der Sprecher waren so gut, dass sie ihr Schicksal selbst erkannt haben und freiwillig Selbstmord begingen.
Er zuckte mit den Schultern.
Nun ja, bedauerlich. Aber es gibt ja genug Nachschub. Sobald sie also den Code erhalten haben, wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die sich auf eure Rasse überträgt und auch auf die von euch erschaffene Galaxie, da sie nach euren Werten und Vorstellungen erschaffen wurde und so auch ihre Form und ihr Innerstes mit euch verbunden ist. Dies hat die gesamte Vernichtung der Galaxie zur Folge. Die geballte Macht der Sternensprecher hat ein so großes Potenzial, dass jede Sonne zur Supernova gezwungen wird. Schwarze Löcher werden ins Enorme wachsen und Ionenstürme werden durch die Galaxis ziehen, bis sich die Galaxie selbst vernichtet hat und nichts mehr übrig ist, außer mir.
Voller Wut und Hass sprang Shani auf ihn zu, aber seine Reaktion war schnell, zu schnell für sie, und sein Arm prallte gegen ihre Brust. Sie stürzte zu Boden, nach Luft röchelnd, während er über sie hinwegschritt und Thorasch musterte.
Er ist geistig schwach, ein perfektes Opfer. Ich habe ihm den Code eingespeist und lasse diesen nun auf mich übertragen. Und wenige Sekunden später werde ich die Vernichtung vollendet haben. Und die Reaktion aus unserer Vereinigung wird zu einer Ballung von schwarzen Löchern in eure eigenen Galaxie führen und von dort aus den gesamten Untergang einleiten.
Shani rappelte sich mühsam auf, kniete auf den Boden und zog begierig Luft in ihre Lungen. Er löste die Robe von seinem Körper und dieser war durchzogen von tiefen roten Adern, ähnlich denen der Herren der Ordnung, nur pulsierten sie viel stärker und erweckten den Anschein, als befände sich ein Fluss aus Lava in ihm. Er schnallte seine Hände an den Gestellen fest, befestigte seine Beine auf denen von Thorasch und baute eine Brücke zu dessen Geist auf. Shani starrte auf die ganzen Armaturen und Geräte und wusste in ihrer Verzweiflung nicht, was sie tun sollte. Sie stolperte und trommelte in ihrer Ohnmacht gegen eine Konsole. Sie war hier ihrer geistigen Fähigkeiten beraubt und hatte keine Waffen. Vor ihr ein Verrückter, der ihren Geliebten versklavt hatte und nun dabei war, irgendeinen tückischen Plan zu verwirklichen.
»Nimm die Granate. Er hat Unrecht. Er wird es nicht überleben. Nicht so, wie er es hofft. Shani, er kämpft sich in meinen Geist. Nimm die Granate und zünde sie, bevor es zu spät ist.«
Die Gedanken von Thorasch kamen abgehackter. Sein Geist brach bereits unter dem Ansturm zusammen.
»Sag, Medron, geheimes Domizil. Sternensprecher dürfen nicht in Kontakt mit der Station...«
Die Verbindung brach ab. Er war in seinem Geist und übertrug den Code auf ihn. Die Höhle fing an zu vibrieren. Das Gestell, die beiden Personen waren hell erleuchtet und ein gleißend heller Strahl bohrte sich durch die Deckenöffnung in den Himmel. Und weit hinaus ins All. Risse bildeten sich an den Wänden. Der letzte der oberen Zehen begann mit einem irren Gelächter. Die roten Adern schwollen immer mehr an und mischten sich mit dem Lichtstrahl. Rote Spiralen drehten sich in ihm nach oben. Der Lichtschein breitete sich immer mehr aus und verschluckte die Höhle, die Geräte und drängte Shani langsam zurück. Irgendwo in der Ferne krachte es und ein Erdbeben ließ Steine von der Decke regnen.
Shani... »Die Granate, bitte!«
Die Gedanken waren voller Schmerz und Verzweiflung und ein letzter stummer Schrei drang zu ihr durch. Sie erkannte die Umgebung kaum wieder, Tränen liefen über ihr Gesicht und ganz automatisch ging ihre Hand an die kleine Granate. Von irgendwo kam ein Vibrieren, ein lautes Summen und bevor sie es bemerkte, stand sie auf dem Balkon. Hinter ihr in der Ferne brach ein Vulkan aus. Die Hütten stürzten vom Berg und einige der Eingeborenen fielen kreischend in die Tiefe. Voller Tränen starrte sie in das Licht, konnte nichts erkennen und weiße Punkte fingen an, in ihrem Blickfeld zu tanzen. Ein Piepen signalisierte, dass die Granate entsichert war.
Es tut mir leid, vergiss das bitte nicht.
Die Granate verschwand im Licht, rollte in die Höhle und wenige Sekunden später detonierte sie. Die Druckwelle zerriss die beiden festgeschnallten Körper und die Geräte. Die Höhle stürzte ein und die Druckwelle riss auch Shani von den Beinen. Sie war nur wenige Minuten ohnmächtig, aber als Shani erwachte, herrschte lautes Getöse um sie herum. Der Berg bebte und auf der Westseite war er bereits eingestürzt und gab den Blick auf das Tal dahinter frei. Der Wald im Inneren des Berges brannte lichterloh und die Flammen schlängelten sich in die Höhe. Voller Erschöpfung erhob sie sich und bemerkte die Injektionen in ihrem Anzug. Er arbeitete wieder. Sie fühlte sich bereits besser und schöpfte neuen Mut. Die veränderte Atmosphäre des Planeten löste eine Kettenreaktion aus und das gescheiterte Experiment des letzten hatte das Übrige dazu beigetragen. Der Planet brach auseinander. Sie stürmte über Plattformen hin und her, fand aber keinen Ausweg und das Dröhnen des Berges klang immer bedrohlicher. Auf einer Plattform entdeckte sie einen Eingeborenen, der voller Angst in einer Ecke verkrochen hockte. Sie überlegte nur kurz und ihr Geist griff nach dem Seinen. Er war primitiv und sehr verschreckt und es dauerte eine Weile, bis sie an die nötigen Informationen kam. Sie stürmte zurück, vorbei an der Höhle und tiefer hinab in den Berg. Sie betrat eine dunkle Höhle. Keine Fackel brannte mehr und kämpfte sich durch das Dunkel, während der Berg hier unten noch viel bedrohlicher wirkte und lärmte. Nach einigen Minuten erreichte sie die Außenseite des Berges. Eine Treppe führte direkt hinunter in den Wald. Shani stürmte nach unten und ignorierte die enorme Höhe, stürmte in den Wald hinein und passierte die Lichtung, auf der sie angegriffen worden waren. Ihr Anzug peilte das Schiff an und während Shani sich durch den Wald kämpfte, stürzte hinter ihr tosend der Berg in sich zusammen. Der Boden riss auf, Bäume knickten um und der Vulkan stimmte in das allgemeine Sterben des Planeten ein. Vor ihr brach der Boden auf, sie stürzte in eine Mulde hinein und wurde halb unter Stein und Geröll begraben. Sie kämpfte sich frei und starrte in den Himmel. Sie würde es zu Fuß nicht schaffen. Sie sendete einen kurzen Impuls an das Schiff und hockte sich hin. In der Nähe brannten die Bäume und der Planet schien sich endgültig aufzugeben. Neben ihr türmte sich ein riesiger Felsbrocken in die Höhe. Sand stürzte herab. Der Fels neigte sich zur Seite und stürzte krachend auf den Boden. Shani hockte sich hin, die Knie ans Kinn gezogen und schloss die Augen. Leise summte sie ein Lied und ihre Gedanken eilten zu ihrem Mann. Von irgendwoher näherte sich lautstark eine Naturgewalt. Shani zuckte mit den Schultern. Sie würde ihr Ende akzeptieren. Es wurde immer lauter und es war nur noch eine Frage von Sekunden. Und wenn ihr Ende gekommen war, würde sie mit ihm gemeinsam durch das Paradies wandern. Der Sturm war jetzt über ihr und jede Sekunde musste es passieren. Aber nichts geschah. Sie spürte nur einen großen Schatten über sich und starrte nach oben. Dort hing ihr Schiff. Die Rampe war hinabgelassen und berührte kaum den Boden. Shani lachte auf und griff nach der Rampe, zog sich hinauf und stürmte ins Innere. Schnell war sie in der Pilotenkanzel, betätigte einige Schalter und das Schiff machte einen Satz in die Höhe, verließ den Orbit und machte einen kurzen Hyperraumsprung von 2 Lichtjahren. Rechtzeitig genug, als das Schiff aus dem Hyperraum trat, explodierte der Planet in seinen schönsten Farben. Kurz berührte ihre Hand die Scheibe der Kanzel. Sie atmete tief durch und ließ das Schiff wieder in den Hyperraum gehen. Ihre Aufgabe war nicht vorbei. Sie würde Metron davon berichten und sie mussten sich aus der Galaxie zurückziehen und die Sternensprecher mit ihnen. Sie würden verschwinden und für Scar und seine Schkamm mussten nun neue Aufgaben gefunden werden. Die Prophezeiung der oberen 10 würde niemals eintreten. Dafür würde sie sorgen. Shani verschwand aus der Geschichtsschreibung genau wie die Herren der Ordnung. Nur ihre Sklaven, die Sternensprecher und die Schkamm blieben und wurden in einen weit entfernten Cluster geschickt. Aber weder Metron und Shani ahnten, dass Scar im Auftrag der oberen 10 handelte und den Code auf Centerpoint entschlüsseln würde. Die oberen 10 legten Spuren für die Schkamm in der Galaxie, damit sie eines Tages zu ihnen zurückkehren würden, um sie erneut im Kampf um die Galaxie zu unterstützen. Nur ihre Rückkehr würde das Ende von allen und jedem bedeuten. Die Geschichte hat ihr Ende noch nicht gefunden. Die Technik der Schkamm stammt von den Herren der Ordnung ab und diese haben sie wiederum von den oberen 10. Die Herren der Ordnung haben einen Großteil der Technik vergessen, die einst im Zeitalter der oberen 10 existiert hat. Dennoch ist ihre Technik weiterentwickelt als die der meisten Rassen und weist eine große Zahl an Innovationen auf, nach denen andere Völker schon tausende von Jahren forschen. Die Waffentechnologie der Skam basiert in den meisten Fällen auf energetischen Waffen bzw. auf Plasmageschossen, in seltenen Fällen werden aber auch biologische Kampfstoffe, wie zum Beispiel bei der Besetzung von Coruscant, eingesetzt. Zudem können sie suggestive Kräfte einsetzen, um ihre Gegner zu beeinflussen, auszuschalten oder zu töten. Ihre Schiffe bestehen zu einem Großteil aus einer Mischung von organischen Legierungen sowie metallischen Elementen. Besonders bekannt sind die Sporenjäger, die eine ätzende Säure abfeuern, die in großer Zahl die Schiffshüllen durchbrechen und immense Schäden anrichten kann. Dabei verstehen die Skam sich nicht nur auf die geballte Zerstörungskraft ihrer Waffen und Schiffe. Sie beherrschen auch die Vervollständigung kleinster Einheiten, wie winzigen Chips, Sonden, so zum Beispiel bei der Skam-Sonde oder Spionageeinheiten. Nach den ersten Eroberungen von Skam-Schiffen konnten Reste der Energieversorgung der Skam sichergestellt werden. Das Problem hierbei war, dass diese Quellen bei einer feindlichen Übernahme des Schiffes zerstört wurden oder auf Ionenbeschuss empfindlich reagierten. Deswegen schützen die Skam ihre Energieversorgung mit einem extra Schild für genau solche Fälle. Diese scheinen jedoch bei starkem Beschuss des Schiffes regelmäßig auszufallen. Lediglich eine geheime Taskforce des Imperiums vermochte ein Skam-Schiff komplett intakt zu erobern. Genau dieses Schiff wurde benutzt, um den Systemschild um Corellia zu durchdringen. Die Skam verfügen über eine hochentwickelte Schildtechnologie. So vermögen sie es, aus deutlich kleineren Energieaggregaten größere Leistungen für Abwehrschirme gegen kinetische und energetische Waffen zu bilden als die bisherigen bekannten Systeme der Galaxie. Forschungen in dem Bereich konnten bisher keine großartigen Ergebnisse erzielen, da die Skam eine Energiequelle nutzen, die bisher nicht reproduziert werden konnte. Die Antriebe der Skam sind in der Regel unterentwickelter als die des Imperiums oder vergleichbarer Fraktionen. Sie sind meist langsamer und anfälliger, was sich in den vielen Massenschlachten deutlich zeigte, jedoch meist durch ihre schiere Überzahl wettgemacht wurde. Lediglich das Mutterschiff der Skam verfügt über einen unbekannten Antrieb. Ein Großteil der Waffen der Skam basiert auf Plasmatechnologie mit enormer Wirkung, was jedoch keinen Meilenstein in ihrer Entwicklung darstellt. Hier weichen lediglich die Planetenzerstörer der Skam ab. Durch die Energiequelle der Skam haben sie es geschafft, die Wirkung der Waffen zu erhöhen. Organische Schiffshüllen werden bei den Skam häufig eingesetzt. Zum einen, weil diese organische Materie zu leben scheint, und zum anderen hat sie besondere Eigenschaften wie eine schnelle Regeneration beschädigter Stellen. Besonders gern setzen die Skam organische Hüllen beim Wusuk-Abfangjäger ein. Dieser Jäger ist besonders gefürchtet, da die Waffen der imperialen Jäger meist nicht ausreichen, um diesen Jäger abzuschießen. Umso größer das Schiff ist, umso mehr Material steht der organischen Hülle zur Regeneration zur Verfügung. Bei punktuellen hohen Beschuss aber bricht auch hier die Regenerationsfähigkeit der Schiffe zusammen. Das Terraforming der Skam ist der unseren Technologie weit voraus und basiert auf einer Technologie, die noch immer nicht verstanden wird. Zwar konnten die führenden Wissenschaftler des Imperiums einen Terraformer so programmieren, dass Coruscant wieder in den Ursprungszustand versetzt werden konnte, aber die Abläufe dahinter sind derart komplex, dass es noch Jahre dauern wird, bis die Technologie verstanden und gewinnbringend eingesetzt werden kann. In der Regel verändern die Skam Welten, um sich Lebensraum zu schaffen und ihre Brut aufzuziehen. Aber sie tun dies auch, um ihren Feinden den Lebensraum streitig zu machen und sie nach und nach zum Rückzug zu zwingen. Die Skam haben in ihrer Verteidigungsplanung vermutlich nie mit einbezogen, dass man einen ihrer Terraformer kapern würde. So fanden sich kaum Abwehreinrichtungen auf dem Schiff und sollte eine Selbstzerstörung existieren, konnte sie nicht mehr rechtzeitig ausgelöst werden. In dem langen Krieg gegen die Skam war lange nicht klar, wie die Skam ihre Verluste ausglichen, aber nach und nach kamen die ersten Fakten zum Vorschein. Übernommene Welten wurden gewandelt und riesige Brutstationen auf dem Planeten errichtet. Meist auf der Oberfläche des Planeten, aber in wenigen Ausnahmen auch unterirdisch. So zum Beispiel, wenn die Brut erst zu bestimmter Zeit erwachen sollte. So verteilten die Skam in der ganzen Galaxie ihre Brutstationen, von denen heute immer noch einige unbekannt sind. Brutstätten sind in der Regel mit allem ausgestattet, was benötigt wird, um einen Skam aufzuziehen. Da ein Skam mehrere hundert Eier legt, ist eine Station auf mehrere tausend Skam vorbereitet. Wie lange es dauert, einen Stamm auf natürlichem Wege großzuziehen, ist nicht bekannt, aber da die Rasse ständig auf der Reise war, musste es schnell gehen. Die Eier werden geöffnet und der Fötus in eine Brutkapsel gebracht. Dort wird dieser mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt, die zur Aufzucht wichtig sind. Gleichzeitig aber wird ihr Wachstum beschleunigt und über die Nährstoffe werden alle wichtigen Informationen zur Rasse, Aufgaben, Verhalten und Kriegsführung eingepflanzt. Sie werden im Grunde geklont, jedoch ist der Ablauf ein anderer. Diese Art der Aufzucht dauert in der Regel einen Monat. Danach kommt der Stamm frei und wird nochmals zu einem Training abgezogen oder für soziale Aufgaben eingesetzt. Das heißt also, dass nicht jeder Stamm automatisch als Kämpfer eingesetzt wird. Brutstationen verfügen zudem über starke Abwehranlagen, da sie die Grundlage ihrer Zukunft bilden. Sollte solch eine Anlage entdeckt werden, muss sie umgehend vernichtet werden, da sie ein großes gefährliches Potenzial in sich birgt. An den Gesetzen der Natur können auch die Stamm nicht rütteln. Dennoch haben ihre Herren es verbracht, einen neuen Hyperantrieb zu erfinden, welcher nur auf bestimmte Signaturen reagiert. Die Stamm bewegen sich genauso durch Zeit und Raum, wie wir es tun. Nur haben die Herren der Ordnung eine Hyperraumstraße erschaffen, welche in einer anderen Dimension liegt als die bekannten normalen Straßen. Zum ersten Mal wurde dies offensichtlich, als Corellia von den Stamm befreit werden konnte und das Mutterschiff über just diesen Weg flüchtete und später auch bei dem Planeten zu imperialer Standardzeit 010712 nach Endor auftauchte und dort auf dieselbe Art verschwand. Da Hyperraumstraßen in der Regel nicht beliebig verschoben werden können, gehen wir davon aus, dass diese Straße dort mit Absicht entlang führte und das Ziel der Herren der Ordnung sind. Bestätigt ist dies aber nicht. Dieser kurze Abriss stellt die wichtigsten technologischen Errungenschaften der Stamm dar und soll einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten dieser Rasse bieten. Durch den beendeten Krieg der Stamm steht nun viel Material zur Verfügung, welches analysiert und erforscht wird und in ein paar Jahren sogar im Zivil- oder Militärsektor eingesetzt werden könnte. 1800 vor Yavin. Der Rückzug. Nachdem Metron und sein Volk die Gefahr erkannt hatten, zogen sie sich komplett aus der Galaxie zurück, wobei eindeutige Beweise gefunden worden sind, die darauf schließen lassen, dass die Herren der Ordnung sich regelmäßig in die Angelegenheiten der Galaxie einmischten. 1791 vor Yavin. Die Stamm. 9 Jahre später verschwanden die Stamm in ihrem eigenen Cluster. Dort wurden sie deaktiviert. Die große Stille. Die große Stille bezeichnet die Zeit, in der die Herren der Ordnung und die Stamm abgeschieden voneinander in verschiedenen Galaxien lebten und keinen Kontakt mehr zueinander hatten. In dieser Zeit konnte sich die Galaxie frei entfalten, was sie auch tat, und es gab nur wenig Anzeichen von fremdem Einfluss auf die Oberhäupter der damaligen Imperien. Es geschah auch in dieser Zeit, dass die Herren der Ordnung die Stamm langsam vergaßen und in der Ruheperiode der Stamm eine alte Programmierung, die Rache der oberen Zehn, ihren Anfang in den Stamm nahm. Just in dieser Zeit ergriffen die Herren der Ordnung verschiedene Maßnahmen, um ihr Helfervolk, die Stamm, eines Tages wieder zu ihnen zurückzuführen. 30 vor Endor. Das Erwachen. Hier ändert sich unsere Zeitrechnung erheblich. 30 Jahre vor Endor, also vor der Zerstörung des zweiten Todessterns, erwachten die Stamm in ihrem eigenen Cluster und begannen damit, diesen komplett zu besiedeln. 15 vor Endor. Die Ausbreitung. Die Stamm sind unermesslich groß und ihr Bedarf an Brutstätten und Wohnfläche ist immens hoch geworden. In ihrem Eroberungswahn haben sie den kompletten Cluster unterworfen und unbekannte Völker und Rassen ausgelöscht. Schlacht um Endor. Als die Schlacht um Endor wütete und Imperiale und Rebellen sich gegenseitig zerfleischten, hatten die Stamm nur einen Teil ihrer Vorbereitungen abgeschlossen. Während der Todesstern vernichtet wurde, bauten die Stamm ihre Flotte weiter aus. 9 nach Endor. In den Krieg. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen und der Kurs klar. Die gesamte Flotte der Stamm samt Mutterschiff setzte sich in Bewegung und folgte dem vorprogrammierten Kurs. Und dieser führte zu den Schiss. Dort erhoffte sich Scar neue Erkenntnisse zu seinem Auftrag. 23.08.09 nach Endor. Die Schiss. Die Schiss schickten ein Hilfegesuch an das Imperium, nachdem sie die Stamm in einem Stellungskrieg binden konnten.
Aber ihre Kräfte schwanden langsam dahin, da sie die Verluste nicht so schnell ausgleichen konnten, wie Skam in die Schlacht geworfen wurden. Die Angriffe erschienen zu diesem Zeitpunkt ziemlich wahllos zu erfolgen. 24.08.09 nach Endor, Resistor. Nur einen Tag später antwortete das Imperium und gründete eigens für diese Aufgabe eine Flotte mit dem Namen Resistor. Zu diesem Zeitpunkt kämpfte das Imperium noch im Kornacht-Cluster und konnte viele Gebiete erobern. Von dort wurden Schiffe in den Schiss-Cluster geschickt. 01.10.09 nach Endor, Artefakte. Während der Krieg wütete und die vereinten Flotten der Schiss und dem Imperium standhielten, gruben anderswo die Skam Artefakte aus. Auf weniger wichtigen Welten der Schiss hatten sie alte geheime Tempel der oberen Zehn gefunden und geheime Relikte und Artefakte ausgegraben, die auf ihrem Weg wichtig waren. Die Bündnispartner merkten von all dem nichts und ignorierten sogar die Hilferufe der betroffenen Welten. 29.11.09 nach Endor, der Bruch. Nach nur wenigen Monaten des Kampfes brach die Flotte der Verbündeten auseinander und die Frontlinie wurde überrannt. Die Skam überfluteten sprichwörtlich die Welten der Schiss und richteten große Zerstörungen an. Die Hauptwelt Cilla wurde komplett verwüstet und einige der ältesten Königshäuser ausgelöscht. Was unbekannt blieb, auf Cilla fanden die Skam ein weiteres Artefakt zur Entschlüsselung des Codes. 01.12.09 nach Endor, Corellia. Anfang Dezember im Jahre 9 nach Endor erreichten die Skam Corellia und besetzten die Centerpoint Station. Sofort aktivierten sie einen Systemschirm, der es unmöglich machte, ihn zu durchdringen, und ein Hyperraumblocker wurde eingesetzt, um in nächster Nähe keine Hyperraumflüge mehr zuzulassen. Zwei Wachflotten, insgesamt 1000 Schiffe, wurden abgestellt, um abfliegende Skam-Schiffe aufzuhalten. 16.12.09 nach Endor, Coruscant. Einige Tage nach der Besetzung Corellias griffen die Skam Coruscant mit einem Planetenblaster an. Sie bohrten sich tief in die Planetenkruste und lösten so große Naturkatastrophen aus und leiteten auch gleichzeitig die Wandlung des Planeten ein. Vermutlich wollten sie in einem schnellen Schlag dem Imperium das Genick brechen. 24.01.10 nach Endor, Sperrgebiet. Im neuen Jahr wurde Corellia zum absoluten Sperrgebiet erklärt, als der Systemschirm sich in seiner Konsistenz änderte und auch jede optische Sicht verhinderte. Die Wachflotten wurden abgezogen und ein paar Lichtjahre weiter weg vom System stationiert. Wenig sollte in diesem Jahr passieren. Die Skam verhielten sich ruhig. 12.05.10 nach Endor. Vorbereitung. Unbeobachtet und geschützt begannen die Skam damit, den Code zu entschlüsseln. Ein Teil wurde mit Hilfe der Artefakte entschlüsselt. Da der Rest des Codes aber nur mit Hilfe der Centerpoint-Station entschlüsselt werden konnte, mussten sie warten und dies würde noch ein paar Jahre dauern. Also begann Skar darüber zu sinnieren, wie er weitere Schläge gegen das Imperium vorbereiten könnte. 30.09.10 nach Endor. Verluste. Die Skam griffen in die Galaxie ein. Nicht nur, dass an vielen Orten der Aufstand geprobt wurde und sich ein neuer Bürgerkrieg abzeichnete, nein. In dieser Phase griffen die Skam mit voller Gewalt Coruscant an. Einige Wochen zuvor hatte es bereits eine erste Evakuierung des Planeten gegeben. Die feindliche Armada überrannte in wenigen Stunden den Planeten. Fortan galt Coruscant als Welt der Skam und diese begannen damit, ihn komplett zu wandeln. 12.12.10 nach Endor, der Ball. Durch den Verlust von Coruscant wurden die Unruhen immer stärker und selbst der Imperator schien verschwunden. Aber es sollte auf Firo einen Streitkräfteball geben, auf dem der Imperator erscheinen würde, um allen Zweiflern das Gegenteil zu beweisen. Die Feier fand großen Anklang und als auf den Schirmen bereits die Umrisse der Desiderius erschienen, waren die Zweifel schon besiegt. Aber es kam anders. Durch einen Anschlag auf den Ball drehte das Schiff ab und verschwand mit unbekanntem Ziel. Der Bürgerkrieg kam. 02.02.11 nach Endor. Die Falle. Die Wirren in der Galaxie nahmen zu und der Bürgerkrieg war unausweichlich. In dieser Zeit, in der oft geprahlt wurde, der Imperator sei tot, wurde von Skar ein perfider Plan ausgeheckt, der dazu führte, dass der Imperator sein Schiff, die Desiderius, direkt in eine Falle gehen ließ, ohne den Imperator an Bord. Die Desiderius wurde weit ab von der Galaxie gefangen gehalten und der Imperator in einer zweiten Dimension innerhalb seines Palastes. Dort kämpfte er um noch größere Macht und um sein Leben.
29.09.11 nach Endor. Bilbringi. Der Krieg war entflammt und einige Kriegsherren hatten sich zusammengetan, um Bilbringi zu erobern. Und dort wollte Scar erneut zuschlagen. Die beiden Kriegsherren und das Imperium lieferten sich eine heftige Schlacht, in der das Imperium als Sieger hervorging. Als sich das Imperium im Siegestaumel befand, erschienen die Skarn auf dem Schlachtfeld und eine Flotte von 2000 feindlichen Schiffen überrannten die Imperialen und vernichteten Bilbringi komplett. 04.04.12 nach Endor. Die Befreiung. Der Imperator persönlich erteilte Grand Admiral Keston den Auftrag, sein Schiff, die Desiderius, zu befreien. Mit Hilfe seiner Gedanken teilte er dem Grand Admiral den Aufenthaltsort des Schiffes mit. Grand Admiral Keston stellte eine Flotte zusammen und begab sich auf die Suche. Die Desiderius konnte gefunden werden. Gefangen wurde sie von den Skarn in einer Art Stasisfeld. Drei freischwebende Obelisken hielten einen Energiestrahl auf das Schiff gerichtet und so war es gefangen. Eine Flotte der Skarn beschützte die Obelisken. Die Schlacht war lang und brutal und zuletzt wurde das Schiff befreit. Die Imperialen mussten viel Blut lassen. 17.04.12 nach Endor. Der Imperator. Einige Tage später begab sich Grand Admiral Keston nach Coruscant und vernichtete dort die Truppen der Skarn. Gemeinsam mit der Emperor's Crown, der Desiderius und einer großen Flotte wurden die Skarn schnell aufgerieben. Ein Einsatzteam begab sich in den Palast, in die fremde Dimension der Skarn und unterstützte den Imperator im Kampf gegen sein Ebenbild. Nach dessen Vernichtung löste sich die Dimension auf und der Imperator war zurück. Scar beorderte alle Schiffe zurück nach Corellia und bereitete sich auf die Verteidigung vor. 27.07.12 nach Endor. Der Schild. Mit der Hilfe zweier eroberter Schiffe der Skarn konnten die Imperialen den Schutzschirm um Corellia durchdringen. Dort gelang es ihnen, an Bord der Centerpoint Station zu kommen. Die Teams schalteten den Systemschirm ab und zerstörten die dazugehörige Maschine. Der Weg nach Corellia war offen, aber die Teams konnten nicht mehr weg, da die Skarn ihre Schiffe abgeschossen hatten. Sie warteten nun auf die Rettung durch das Imperium. 14.08.12 nach Endor. Endkampf. Der Bürgerkrieg war fast vorbei und die Imperialen schlossen Bündnisse mit der Dritten Republik und anderen Fraktionen, um gemeinsam gegen die Skarn vorzugehen. Ihre große Flotte stieß schnell und tief ins Corellian System vor, wo 3000 Schiffe der Skarn sie erwarteten. Die Skarn schickten drei Wellen, je 1000 Schiffe. Die ersten beiden Wellen konnten vernichtet werden, aber die eigenen Verluste waren augenscheinlich so katastrophal, dass mit einem Abbruch der Operation gerechnet wurde. Dennoch wurde angegriffen. Als Speerspitze wurden 10 Requiem Star Destroyer eingesetzt und bereiteten so einen großen Korridor für die nachrückenden Schiffe. Am Höhepunkt der Schlacht erschien das Mutterschiff der Skarn. Just im selben Moment war die Entschlüsselung erfolgreich und das Schiff sprang in den Hyperraum. Die restlichen Skarn-Schiffe wurden einfach inaktiv. Die Schlacht war gewonnen. 07.09.12 nach Endor. Scar. Scar befand sich nun auf einer Reise zu seinen ehemaligen Meistern, den Herren der Ordnung. Er hatte alle Ergebnisse, die nötig waren, und würde sie nun zu ihrer Bestimmung führen. Die Skarn, die Herren der Ordnung, die ganze Galaxie.